Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Geschwister, ich werde heute ab und zu mal Geräusche von mir geben. Das eine ist, wenn ich rede, ab und zu werde ich auch husten. Ja, ich bin nicht krank, ich habe nur Husten. Ich finde, das ist ein wichtiger Unterschied. Dann versuchen wir das ein bisschen so abzublenden. Aber hört nicht auf das Instrument, sondern auf die Musik. Gut. Wir werden heute über Heiligleben reden. Und wir haben eben gehört, es ist ein heiliger Tag, haben wir gehört, aus Nehemia. Und dann habe ich erfahren, dass ihr hier eine Kammer habt oben. Waren da früher auch die Bibelstunden oder sind die immer noch dort? Und das soll auch eine heilige Kammer sein, ein heiliger Ort. Das wird es interessant. Wir werden uns diesem Gedanken nähern, indem wir über die Gebote Gottes nachdenken. Und mit den meisten Geboten Gottes haben wir ja gar kein Problem. Bis wir anfangen, sie zu tun. Damit schwierig. Da gibt es so nette Gebote wie, seid gastfrei. Das ist doch so nett. So nett, ne? Nach dem Gottesdienst mal jemanden mitnehmen zum Essen, wenn ihr morgens Gottesdienst feiert. Ja, da kann man ja mal machen, ne? Naja, nur manchmal hat man gar keine Lust. Da will man seine Ruhe haben hinterher. Und dann gibt es Gäste, die fühlen sich so wohl, die gehen gar nicht wieder weg. Die verstehen das so, als ob man einen Tag miteinander verbringen will. Und da kann man auch mal schon mal so die Tischdecke ausschleudern und so gähnen und so. Das nützt alles nichts. Denkt man, oh, also irgendwie habe ich manchmal gar keine Lust. Oder dann wollen die sich unterhalten. Und dann sind die interessiert. Oder ich muss mich interessieren. Und ehrlich gesagt, mich interessiert das alles gar nicht. Also es ist schwierig. Und dann steht ja noch in 1. Petrus 4, Vers 9, seid gastfrei untereinander, ohne Murren. Oh, also da bin ich ja ganz raus. Ne? So innerlich so jammern, da kriegen wir es hin. Aber das wird schwierig dann. Manchmal habe ich einfach gar keine Lust dazu. Trotzdem sind die Gebote Gottes gut und wichtig. Und Gebote Gottes sind nicht nur die 10, sondern alles, was Gott in der Heiligen Schrift uns autoritativ mit Kraft sagt, dass wir es tun sollen. Diese Frage, ob ich das tue, was Gott will, ist natürlich nicht nebensächlich. Ob ich von dem, was ich geschenkt bekommen habe, etwas abgebe, das ist nicht beiläufig oder irrelevant. Aber ob ich in Ewigkeit versöhnt bin, ob ich der Seelenseligkeit genießen kann, in den Himmel komme, ob ich versöhnt bin für Zeit und Ewigkeit, das hängt nicht daran, ob ich die Gebote Gottes und alle Anweisungen im Neuen Testament erfülle. Sondern ob ich selig werde, hängt daran, ob ich Jesus Christus als meinem Herrn und Heiland von Herzen vertraue. Und das nicht nur einmal getan habe, sondern das immer wieder aufs Neue tue, mich ihm ausliefere, mich ihm anvertraue. Und wenn das der Fall ist, wenn ich mich Jesus Christus als meinem Herrn und Heiland voller Dankbarkeit anvertraue, dann im Umkehrschluss werden mir die Gebote wieder wichtig. Dann kann ich nicht einfach sagen, ja, was da steht, ist mir doch egal. Nein, ganz und gar nicht. Das sind doch die Gebote meines Herrn. Und jetzt sind sie mir kostbar und wichtig. Und ich frage, wie kann ich sie denn erfüllen? Ich möchte sie so gerne erfüllen, damit Gott geehrt wird und meinem Nächsten dadurch geholfen wird. Das wünscht ihr euch doch. Soweit so klar. Das ist Grundlagen des christlichen Glaubens. Dann gibt es aber Gebote, die stehen irgendwie auf einer anderen Stufe, spielen in einer anderen Liga. Zum Beispiel das Gebot, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, spricht Gott der Herr. Heilig sein. Butterbrot schmieren, okay. Übernachtungsmöglichkeit anbieten, okay. Denn Petrus hat wahrscheinlich damit nicht nur gemeint, mal zum Essen einladen, sondern durch reisenden Geschwistern Herberge bieten und Ausrüstung und Trost und Zuspruch. Also, aber heilig, wie macht man denn mehr heilig sein? Also netter gucken. Aber wie guckt man denn so heilig? Glücklich, innerlich strahlend, das kann ja auch ganz fies werden, ne? Oder öfter Bibel lesen? Ja, wir können einfach alles versuchen, nichts Unheiliges zu denken. Aber dazu müssten wir vorher definiert haben, was denn heiliges Denken ist. Ah, ist alles schwierig, ne? Also meistens missverstehen wir ja heilig sein. Wir missverstehen das aufgrund unserer kulturellen Geprägtheit. Auch wenn wir nicht katholisch sind, hat doch die Vorstellung der katholischen Heiligen unseren Begriff mit im Kopf geprägt. Und deswegen klingt das so komisch. Seid heilig, werdet heilig. Im Spätmittelalter hat die katholische Kirche quasi definiert, ein heiliger Mensch ist ein Mensch, und jetzt, das klingt richtig hart, der mehr Gutes getan hat als nötig, um in den Himmel zu kommen. Also da rollen sich einem die evangelischen Fußnägel hoch, ne? Oder die biblischen Fußnägel. Ein heiliger Mensch ist jemand, der mehr gute Taten getan hat, als nötig, um in den Himmel zu kommen. Diese überzähligen Verdienste, so heißt es im Korrekt, werden gesammelt. Das ist der Kirchenschatz. Der Kirchenschatz besteht aus überzähligen Verdiensten, die dann einzelnen Gläubigen auf Bitte hin, manchmal auch mit einer Bußleistung in Form von Geld, gewährt werden. Dann bekommt man aus dem großen Kirchenschatz was zugeschrieben und kann dann die Zeit im Fegefeuer reduzieren. Das war der Ablass. Das ist aber eine zutiefst nicht biblische Vorstellung von Heiligkeit. Das hat mit der Bibel nichts zu tun. Deswegen, wir schauen uns mal an, in welchem Kontext das Heiligkeitsgebot steht. Und da müssen wir an einer Stelle nochmal tiefer gehen. Aber jetzt gucken wir erstmal ins Neue Testament, 1. Petrus 1. Den Text seht ihr wahrscheinlich jetzt hier. Darum umgürtet eure Lenden und stärkt euren Verstand, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch dargeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als gehorsame Kinder gebt euch nicht den Begierden hin, in denen ihr früher in eurer Unwissenheit lebtet, sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Gottes Gebot. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Wo das geschrieben steht, gucken wir uns gleich an. Petrus hat vorher in den Versen erklärt, wie glücklich sich seine Leser, also wir uns auch, schätzen dürfen. Denn obwohl sie ihn nicht sehen, freuen sie sich doch, dass sie an ihm glauben dürfen. Und sie freuen sich mit unaussprechlicher Freude, weil sie eines Tages Jesus sehen werden und das Heil genießen dürfen. Das ist dann wunderbar. Diese Hoffnung zu haben und diese Gewissheit des Heils zu haben, danach haben sich, so Petrus, auch die Propheten gesehnt. Sogar die Engel haben sich danach gesehnt. Und wir mit der neutestamentlichen Gemeinde sind so reich beschenkt, dass wir das Evangelium hören durften. Vertrau Jesus Christus und du wirst selig, du wirst versöhnt, dir ist deine Schuld vergeben, du bist nicht mehr alleine für Zeit und Ewigkeit. Es ist wunderschön. Und weil wir uns, sagt Petrus, so glücklich schätzen dürfen, so, ich habe ja ganz viele O's gemacht in meinem Manuskript, so glücklich, deswegen, darum steht hier, umgürtet eure Lenden, stärkt euren Verstand, seid nüchtern, setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade. Macht ganze Sache, weil ihr doch so glücklich seid. Mensch, Leute, deswegen setzt alles auf eine Karte, eiert nicht rum. Setzt auf die eine Karte, auf die Gnadenkarte, die uns in Jesus Christus angeboten wird. Seid nüchtern. Ich weiß nicht, ob wir alle nüchtern sind heute Abend. Aber das ist, muss auch nicht. Also, man ist herzlich eingeladen, wenn man nicht nüchtern ist heute Abend hier. Jeder ist eingeladen. Aber mit Nüchternheit ist hier nicht in erster Linie Alkohol gemeint. Nüchtern sind Menschen, die von Dingen Hilfe und Heil erwarten, die einfach nicht helfen und nicht heilen können. Es ist gut, mit Alkohol zurückhaltend und maßvoll umzugehen. Wahrscheinlich ist es sogar besser, kein Alkohol zu trinken, als viel Alkohol zu trinken. Ja, mit Sicherheit ist es besser. Aber unnüchtern sein ist biblisch betrachtet immer etwas anderes. Wer unnüchtern ist, der taumelt von einer Begeisterung, die letztlich enttäuscht, zur nächsten. Und ich komme durch manche Gemeinden rum und manchmal habe ich dann so Gespräche, also Gespräche ist gut, in der Regel stehe ich da und irgendjemand quatscht mich voll. Und dann denke ich immer, okay, das ist mein Dienst. Irgendwie habe ich so ein Bequatschgehen oder so. Und dann reden Leute auf mich ein und ich denke, okay. Und dann komme ich eine Zeit lang wieder und dann ist er besoffen von was anderem. Menschen sind besoffen. Neue Prediger kennengelernt, eine neue Lehre. Holger, du musst das so verstehen. Das habe ich bisher immer. Du musst das und dann musst du das hören und das. Ich immer, klar. Eine neue Gemeindebewegung, ein neuer Ansatz. Bis hin dann eine neue politische Ideologie. Plötzlich merke ich, boah, der hat da rassistische Konzepte dabei. Oder Esoterik taucht plötzlich auf. oder angeblich geheime Verschwörungstheorien, die so geheim sind, dass sogar der Daddy kennt, ne? Oder die man sogar im Internet lesen kann, so geheim sind die. Oder obskure religiöse Offenbarungen über die Bibel heraus. Das ist alles Besoffenheit. Petrus sagt, weil ihr doch so sehr beschenkt seid, ihr seid, habt das Glückslos gezogen der Heilsgeschichte, ihr kennt das Evangelium, deswegen seid doch bitte nüchtern und bleibt bei Verstand. Wir sind aufgerufen als Christen, wach zu sein und zu denken und uns zu bilden. Nicht umsonst ist eine Bibelbewegung immer eine Bildungsbewegung gewesen. In unserer Kultur, wenn ihr aufsteht, dann gibt es angeblich sowas typisch Deutsches, das heißt das so, wenn man sich verabschiedet, ne? Gibt so Internet-Memes auch drüber, Deutsche sagen so, so, dann steht man auf, macht die Jacke so und die Hose nochmal hoch und sagt, so, jetzt geht's los. In der damaligen Kultur hat man das anders gemacht. Die hatten ja gar keine Knöpfe, die man knöpfen konnte. Knöpfe werden relativ spät, oder das ist eine junge Erfindung. Aber sie hatten ein Gewand und ein Gürtel. Mit dem Gürtel hat man sich die Lenden gegürtelt. Auch da denken manche gleich, Lende ist Sexualorgan, macht ihr einen Knoten rein oder irgend sowas, habe ich da schon gehört. Nein, Lendengürtel heißt einfach, die Lende gürten heißt, mach dich aufbruchsfertig. Zieh die Hose hoch, Jacke an, so, sei nüchtern, sei bei Verstand, gürte dich auf ins Leben. Wie das Volk Israel aus Ägypten ausgezogen ist, come on, sagen wir, los, steh auf, mach was, lebe dein Leben. Jetzt, du bist doch so glücklich zu schätzen, jetzt lebe dein Leben. Sei nüchtern, bei Verstand, gürte die Lenden, mach dich aufbruchfertig, raus aus religiösen Allerweltsgedanken, lebe ein echtes Leben mit echten Herausforderungen, aber auch echten Abenteuern. Als gehorsame Kinder, sagt Petrus, weil ihr so glücklich zu schätzen seid, gebt euch nicht den Begierden hin, den ihr früher gelebt habt. Ich finde eine andere Übersetzung dort schöner. Begierden, da denken wir auch gleich an Sex, ne? Das klingt immer gleich so sexuell, aber eine andere Übersetzung wäre in eigensüchtigen Wünschen. Ihr habt früher in komplett eigensüchtigen Wünschen gelebt. Jetzt geht es aber darum, euer Leben auf Jesus Christus auszurichten. Als gehorsame Kinder Gottes, folgt nicht dem Nichtigen, folgt nicht dem Vordergrund, folgt nicht dem, das nicht halten kann, was es verspricht, sondern, Vers 15, wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Aber was ist heilig? Mein Vorschlag ist, wir gucken mal nach, wo Petrus das denn her hat. Er zitiert da ja etwas und wir gucken mal nach, wo das herkommt und ich verspreche mir davon, dass wir dann ein bisschen mehr dem auf die Spur kommen. Er zitiert nämlich, beziehungsweise formuliert das um, aus 3. Mose 11. Denn ich, der Herr, bin euer Gott. Denn darum sollt ihr euch heiligen, sodass ihr heilig werdet. Denn ich bin heilig. Und ihr sollt euch nicht unrein machen an irgendeinem Getier, das auf der Erde kriecht. Ach, der Kontext, also das, was außenrum steht, des Heiligungsgebotes, der Kontext hat mit Reinheit zu tun. Mit Reinheitsvorschriften, wie man sich verhalten soll. Gott selber ist heilig, das heißt Kadosch. Er ist rein, gut und vollkommen. Gott selber ist, so könnte man Heil auch übersetzen, voll guter Kraft und voll Segens. Sich selber heiligen bedeutet erst einmal, sich der Nähe, dieser Sphäre Gottes annähern. Sich dem aussetzen. Und dann natürlich irgendwann in Berührung kommen mit Gott. Das ist Heiligung. Gott selber ist heilig, vollkommen gut und voll Segen. Wenn Menschen sich heiligen und mit dem Heiligen in Verbindung kommen, hat das zwei Wirkungen. Einerseits, wir werden von Gott umgestaltet. Die Sphäre des heiligen, guten, segensvollen gestaltet uns um. Und das zweite ist, dass wir instinktiv beginnen, Dinge zu meiden, die dem Wesen Gottes widersprechen. Wir werden umgestaltet und wir beginnen, einen Unterschied zu machen, uns zu trennen. Ihr kennt wahrscheinlich den Gegensatz so aus von sakral und profan. Es gibt Sakralbauten, das sind heilige Bauten, eine Kirche, das war es auch schon. Ne? Kirchen sind Sakralbauten und alles, was nicht eine Kirche ist, das ist eine profan, ein Gericht oder ein Rathaus oder sowas. Profan bedeutet vor dem Heiligtum, vor dem Fanum. Sich heiligen bedeutet jetzt, den Bereich des Unheiligen, des Profanen zu verlassen und sich zum Heiligen hinbewegen, sich dem Heiligen aussetzen. Und dann beginnt man so zu leben, dass ein Unterschied entsteht. Das Volk Israel, die haben damals darauf großen Wert gelegt, dass vor großen Ereignissen musste sich Israel heiligen. Das finden wir im Alten Testament immer wieder. Heiligt euch. Es ist eine heilige Zeit. Wie hat man sich geheiligt? Ja, man ist duschen gegangen, hat die Unterhose gewechselt und Zähne geputzt, gefastet, seine Sünden bekannt. Und dann war man bereit für eine Unterbrechung des Alltags. Hier ist der Alltag und dann gibt es eine Hochzeit. Die hohen Festtage, an die Hochzeit, hohe Zeit. Heiligen bedeutet also, ich unterbreche den Alltag. Ich mache einen Unterschied. Ich sage, das ist Alltag und das ist geheiligte, gottgeweihte Zeit. Und das hat immer etwas zu tun mit rein und mit unrein. Der heilige Bereich Gottes fordert den Umgang mit Reinen und meidet das Unreine. Bei den Juden kommt das dadurch zum Ausdruck, bei den jüdischen Menschen, dass sie die Kaschrut, die Reinheitsvorschriften befolgen. Es ist ganz klar, was man essen darf und was nicht. Also Tiere darf man essen, wenn die wieder kauen und wenn die Paarhufer sind mit gespaltenen Zähnen, dann darf man die aufessen. Also man muss nicht jedes Tier gleich aufessen, ne? Aber dann darf man es aufessen. Wenn das nicht so ganz ist, dann darf man es nicht essen. Kamel, Pferd, Hase, Schwein darf nicht gegessen werden. Sind entweder keine Wiederkäuer oder sind Wiederkäuer, die keine gespaltenen Hufe haben. Schicht. Wassertiere darf man essen, wenn sie Flossen und Schuppen haben, also wenn es ein richtiger Fisch ist. So ein Aal, ne? Wow, lecker. Aber ist nach jüdischer Auffassung, das ist ein Nichtfisch. Der heißt Fisch, ist gar keiner, hat gar keine Flossen. Die Schuppen auch nicht so richtig, so Schleim dran. Komisch. Ist es nicht. Von Vögeln dürfen eine ganze Reihe nicht gegessen werden. Vor allem natürlich Raubvögel und Aasvögel, was man ja auch verstehen kann. Insekten dürfen fast gar nicht gegessen werden. Es gibt nur 4 Heuschreckenarten. Warum die jetzt gegessen werden dürfen, ist unklar. Warum diese Reinheitsvorschriften? Manche sagen, ja, das hat hygienische Gründe. Manche sagen gesundheitliche Gründe. Viele von uns beginnen ja auch Schwein zu meiden. Ich ehrlich gesagt habe noch nie gehört, dass es einen medizinisch überzeugenden Grund gibt, gerade das nicht zu essen. Auch wenn viele sagen, es bekommt mir besser. Ja, ich glaube eher, dass es an der schlimmen Haltung der Schweine hängt, als an dem Schwein selber. Aber im Judentum hört man eine ganz andere Begründung. Die sagen nicht, das ist gesünder. Wobei die schon sehr auf ihr Essen achten. In Tel Aviv, ich habe da eine Doku gesehen, da gab es in einem koscheren Restaurant in Tel Aviv ein Koscher-Inspekteur, der sogar morgens den Reis kontrolliert. Jedes einzelne Reiskorn. Und wo ein dunkler Punkt drin ist, wird weggelegt, denn das ist nicht Gott angemessen. Es ist nicht rein. Da könnte ja auch ein Insekt ein Ei reingelegt haben. Die Begründung im Judentum ist aber nicht Hygiene, sondern, so wie ich es gehört habe, auch die Ernährung soll deutlich machen, dass man ganze Sache macht. So wie Israel aufgerufen ist, Gott mit ganzer Seele, von ganzem Herzen, mit aller Kraft zu folgen, so wie wir aufgefordert sind, Jesus zu folgen, so soll das auch in unserer Ernährung als Erinnerung deutlich werden. Wenn du ein Fisch isst, dann isst ein richtigen Fisch. So mit Flossen und ne, Schuppen, so alles was doof ist, pack's weg, sei eindeutig. Wenn du was isst, dann isst ein richtiges Landsäugetier. Das soll wiederkäuen und ein Paarhufer sein und soll gespaltene Zähne. Wenn nicht, dann lass es sein. Mach das als Übung, eine Übung, um heilig zu sein, um einen Unterschied zu machen. Juden sollen sogar, Ultraorthodoxe achten darauf, Gewänder nur aus einem Garn gewebt tragen. Das macht gar keinen Sinn. Es ist nur eine Übung. Nur eine Übung. Entschuldigung. Nur eine Übung. Daran zu denken, dass wir Gott mit ganzem Herzen nachfolgen wollen. Lebe eindeutig. Es gibt heilige Dinge, heilige Gerätschaften in der Stiftshütte. Da gab es Kohlebecken, die waren heilig. Da gab es Zeltstangen, die waren heilig. Das waren nicht die liebsten und frömmsten Zeltstangen oder Kohlebecken, die es auf der Welt gibt. Nee, die waren ausgesondert aus der Menge von allen anderen Kohlebecken, die es gibt. Die waren ausgesondert für die Zwecke Gottes. Dadurch waren sie kadosch, heilig. So wie wir als Heilige ausgesondert sind. Nicht dadurch, dass wir so fromm sind oder uns so bewährt haben, sondern weil Gott uns berufen hat. Wir sind schon berufen worden, bevor wir uns überhaupt um die Gebote gekümmert haben. Heilig. Ich habe eine andere Doku gesehen über ein Institut in Israel. Da kann man als ultraorthodoxer Jude Fragen stellen. Da hat ein Hühnerzüchter angerufen. Und da, die Hühner waren irgendwie zu früh geboren, es war zu kalt und er wollte die jetzt unter eine Wärmelampe setzen. Ja, das war jetzt aber Schabbat. Am Schabbat keine Arbeit. Was macht er denn jetzt? Überhaupt erstmal angerufen, finde ich irre, beim Institut. Er ruft an und sagt, was mache ich denn jetzt? Leben schützen ist immer geboten. Die Küken sterben, wenn die nicht warm gehalten werden. Das ist schon ein Problem, weil die Wärmelampe darf er nicht anschalten am Schabbat. Denn Lichtschalter betätigen ist Arbeit, hat nämlich zu tun, wird abgeleitet rabbinisch, vom Feuer machen. Also muss er eine Zeitschaltuhr programmieren, damit die an ist, oder es am Abend vorher schon anmachen, das kostet nur zu viel Strom. Aber das Problem war jetzt, wie kriegt er die Küken dahin? Denn Küken transportieren, Tiere transportieren, ist Arbeit. Der Rabbiner hat dann gesagt in der Doku, ich rufe in 10 Minuten zurück, es hat dann länger gedauert, hat dann Talmud und andere Dinge gewälzt und hat dann ein Rat gegeben. Du musst das Leben schützen, das ist wichtig. Willst das Gebot nicht übergehen. Fass die Küken einfach nicht so an, wie du es sonst machst, sondern mit den Außenseiten der Hände. Nimm jedes Küken und fass es vorsichtig, soll ja nicht runterfallen, so an. Bei jedem Küken wirst du merken, irgendwas ist anders. Und darum geht es am Schabbat. Der Schabbat ist anders. Und wenn du so deine Küken getragen hast, dann wirst du wirklich genau wissen, dass der Schabbat anders ist, dass er heilig ist. Und das ist eine Lebenspraxis, das ist schon faszinierend. Ich möchte nicht dahin kommen, aber ich will mich davon inspirieren lassen. Ihr seid heilig, denn ich bin heilig, sagt Gott. Von diesem Verständnis kommt Petrus her, das kennt er, damit ist er aufgewachsen, auch wenn das neuzeitlich ist, ne? Wir sind aber nicht durch eigene Frömmigkeit heilig geworden. In 1. Petrus 1, Vers 2 lesen wir in der neuen Genfer Übersetzung, da kommt das schön zum Ausdruck, bei Luther ist es kaum zu verstehen. Gott, der Vater, hat uns durch das Wirken seines Geistes zu Heiligen gemacht. Zu Menschen, die Jesus Christus gehorchen, weil sie durch dessen Blut von aller Schuld gereinigt sind. Gottes Wirken führt dazu, dass wir heilig werden. Nicht, weil wir uns so viel Mühe gegeben haben. Wir sind gezogen worden in den Bereich der liebenden Gegenwart Gottes durch Vertrauen auf Jesus Christus. Heilig sein ist nicht Ergebnis unserer Bemühungen um Heiligkeit. So komisch das klingt. Heilig sein ist nicht das Ergebnis unserer Bemühungen um heilig sein, sondern mit heilig sein beginnt unser Leben. Es ist aber Gabe und Aufgabe zugleich. Unser Heiligsein hängt an unserer Identität in Christus. Ob wir ihm vertrauen im Leben und Sterben oder ob wir es im Grunde nicht tun. Wenn du dich Jesus Christus anvertraut hast und das immer wieder tust, dann gilt, du bist heilig. Nun sei es auch. Ihr kennt es vielleicht in einer anderen Formulierung, sei, was du in Christus schon bist. Du bist heilig. Nun sei es auch. Sei nüchtern. Benutz deinen Verstand. Gürte deine Lenden. Setz all deine Hoffnung auf die Gnade, die dir in Jesus Christus angeboten wird. Wir kommen zum Schluss. Sollen wir wieder mehr lächeln? Wie machen wir es denn jetzt? Muss ich mehr Worship-Musik hören im Auto? Ich mag das gar nicht. Ich mag das gar nicht. Wenn ich noch eine Bridge hören muss, dann denke ich, oh, nicht noch eine Bridge. Ja, es ist so mein persönlich, muss ich das? Früher war das irgendwie leichter. Da war man sich in gläubigen Kreisen einig, was Heiligung des Alltags meint. Kein Theater, kein Kartenspiel, das sind Teufelskarten, ne, hat man in manchen, kein Besuch des Kinos, kein Fußballspielen, in manchen evangelischen Kreisen kein Alkohol. Die Katholiken waren da immer lockerer, ne? Eine Kirche, Gemeindehaus mit Bar drin, das ist ganz normal im Münsterland, ne? Findest du im evangelischen Bereich nicht. Das war irgendwie einfacher. Man wollte sich fernhalten von der Welt, unbefleckt halten. Na klar, an manchen Orten, die da gemieden worden sind, da gab es dann wirklich sexuelle Freizügigkeit, Gottlosigkeit in Worten und Taten. Man hat dann aber sich so abgekapselt, dass man letztlich auch ausgestorben ist. Ne? Die Gruppen, die gibt es bald irgendwie nicht mehr, weil man mit niemandem mehr Kontakt hatte. Ganz wichtig, es kann natürlich sein, dass du dich von Menschen, die dir nicht gut tun, trennen musst. Ja, das gibt es. Das haben wir alle schon erlebt. Oder die Folgen erlebt, wenn es nicht so war. Aber das wird immer eine Einzelfallentscheidung sein. Wir werden höchstwahrscheinlich nicht dahin kommen oder sollten nicht kommen, allgemein zu sagen, E-Bike-Fahrer kommen hier nicht ins Haus. Ne? Oder wer Tattoos hat, mit dem rede ich nicht. Oder ähnliches. Es geht, Heiligung bedeutet aber, dass ich etwas einübe, nämlich eine lebensdienliche Kritik. Kritik heißt nicht negativ machen, sondern Kritik heißt immer distanzieren. Kritik heißt unterscheiden. Krinein heißt unterscheiden. Das heißt, meine Heiligung wirkt sich dadurch aus, dass ich zu meinem eigenen Leben mal Distanz nehme und mal von außen gucke, wie ich denn so lebe, wie denn mein Leben vom Evangelium her aussieht. Für mich heißt das zum Beispiel, muss ich alles kennen, um zu wissen, was Menschen heute fasziniert oder beunruhigt? Da habe ich so einen Drang zu. Auch den größten Schund lesen, weil ich denke, ich muss es wissen. Ist das eine gute Begründung? Oder ist das nur eine Schutzbehauptung, damit ich Schund lesen darf? Oder gucken darf? Heilig leben, für wen? Für Gott und den Nächsten? Oder doch nur für mich? Weil das Gefühl so cool ist. Mag ich es sehr, dass ich durch mein frommes Leben drin bin, während andere draußen sind, dann ist irgendwas komisch. Heiligung des Alltags heißt, wir dürfen anders leben. Wir dürfen anders leben. Einen wesentlichen Aspekt will ich ergänzen. Und den, da hole ich mir Rat von dem Bielefelder Pfarrer und Evangelisten Elias Schrenk. Ihr dürftet das hier sehen. Die Heiligkeit Gottes ist unser erhabenes Vorbild. Übersehen wir nicht, dass der Kern der Heiligkeit Gottes seine Liebe und Barmherzigkeit ist. Die Liebe ist die wahre Heiligkeit. Wo sie fehlt, ist die Heiligkeit eine pharisäische. Die Scheidung von der Welt ist Gott nicht wohlgefällig, wenn die erbarmende, rettende, vergebende und tragende Liebe fehlt. Wir sind nur dann rechte Heilige, die Gott gleichen, wenn wir in der Liebe wandeln. In Liebe die Heiligung suchen, nicht in Überheblichkeit. Wie oft habe ich mich schon erlebt, dass ich überheblich war. In Liebe Heiligung, das ist die Herausforderung. Mensch Leute, wer kann denn auf mich aufpassen? Wer kann denn auf uns aufpassen, dass wir nicht alle lieblose Extremisten werden oder total verrückte Spinner? Wie finden wir einen gesunden Weg zwischen Lauheit auf der einen Seite und extremistischem Sektierertum auf der anderen Seite? Wir müssen aufeinander aufpassen und uns einander anreizen zu guten Werken. Dafür sind wir Gemeinde. Zum Schluss ein paar Orientierungsfragen, einfach damit ihr was zu tun habt. Nehmen wir an, du willst etwas tun und denkst, das ist mein Ausdruck von Heiligung. Das kann auch sein, dass du etwas nicht tust, sein lässt. Kannst du dir jetzt überlegen, warum willst du das eigentlich tun, diese Handlung? Oder warum willst du das lassen? Sag das mal, formulier das mal. Und nicht bitte, bei uns in der Gemeinde ist das so. Das ist nichts. Wie wird Gott durch meine und deine Handlung geehrt, wenn es dir denn um Gott geht. Sprich das mal aus. Was hat Gott davon? Welche persönlichen Motive spielen, sei ehrlich, auch eine Rolle? Zum Beispiel ein Nachbar will, fragt dich, ob du beim Umzug helfen kannst. Ist aber Sonntag. Du hast auch gar keinen Bock zu helfen. Also erstmal magst du den nicht so, bist froh, dass er wegzieht. Ja? Und dann schon wieder ein Umzug. Wie viele Umzüge denn noch im Leben? Hört das denn nie auf? Ne? Ja? Du sagst, ja lieber, ich könnte so gerne, aber dann kommt häufig, bei uns in der Gemeinde halten wir es so, da, Mist, ne? Dass wir sonntags nicht arbeiten. Du, ich würde so gerne helfen, aber es geht nicht. Ne? Hör doch auf, das ist doch gelogen an der Stelle. Wie wichtig ist mir, dass ich für meine Handlung die Anerkennung anderer Menschen ernte? Also für meine Handlung die Anerkennung anderer Menschen ernte. Will ich beim Heiligen am liebsten beobachtet werden? Dass du denkst, oh, jetzt heilige ich, aber oh, ich mache jetzt was Krasses. Oder ich lasse was Krasses, damit ich gesehen werde. Ich rede nur von Dingen, die ich aus dem eigenen Herzen kenne. Ja? Ich lasse etwas. Hat jemand von meinem Verhalten einen echten Nachteil? Da muss ich gut überlegen. Mein Nachbar, der hat einen echten Nachteil. Wenn du dich entscheidest, keine Drogen mehr zu kaufen, musst du jetzt nicht sagen, ach, der arme Drogendealer, der hat jetzt keine Einkünfte mehr. Das ist Quatsch, ja? Darum geht's nicht. Aber der Nachbar hat einen Nachteil, der braucht Hilfe, du hilfst nicht. Okay. Kann ich den Nachteil mildern? Der muss doch nicht unter meiner Frömmigkeit leiden. Ich könnte ja sagen, du, das ist mir wirklich wichtig an dem Tag, da habe ich Muße vor Gott. Das ist wichtig für Gott und für mich. Aber ich helfe dir. Ich komme Samstagabend, ich bereite vor. Oder ich bereite Essen vor, ich bringe das rüber. Am nächsten Tag brauchst du noch Hilfe beim Lampen anschrauben und so weiter. Ich komme. Nur an dem Tag ist es wirklich schlecht. Das wäre, wie kann ich den Nachteil mildern? Und dann natürlich, irgendwann gibt es Sachen, ja, dann haben andere Nachteil. Ja, ist, kann man nicht, ist einfach so. Kann ich den verantworten vor Gott? Das heißt nicht, dass ich es in jedem Fall nicht verantworten kann, aber ich muss ihn vor Gott verantworten. Mit breiter Brust und sagen, lieber Herr, das tut mir leid, das ging nicht, da warst du wichtiger. Gut. Zusammenfassung zum Schluss, letzte Folie. Christus ist unsere Gerechtigkeit, er ist unsere Heiligung. Punkt. Wir tun gut daran, all unsere Hoffnung im Leben und im Sterben ganz auf die Gnade Gottes zu setzen. Gerade weil unser Heil und unsere Heiligung nicht von uns selbst abhängen, sind wir jetzt befreit, uns von Gott umgestalten zu lassen. Jetzt erst können wir heilig leben, weil Gott heilig ist. Dabei achten wir darauf, dass die Liebe zu allen Menschen, die Gott uns vorliebt, uns als Kompass dient, besonders wenn es unübersichtlich wird. Amen. Ihr Heiligen, ihr.